Hey Sarah, wir haben uns in der letzten Zeit ja ziemlich viel mit Wut- und Trotzausbrüchen in der frühen Kindheit beschäftigt, stimmt's?
Ja, absolut. Wir waren auf der Suche nach etwas, das Eltern hilft, den Stress, den diese Entwicklungsphase mit sich bringt, irgendwie leichter zu bewältigen.
Genau. Wir wollten, dass dieser negative Anstrich, den diese Zeit nach dem ersten Geburtstag hat, aus den Köpfen der Eltern verschwinden kann. Wir freuen uns nämlich, wenn die Kinder anfangen zu laufen. Wir freuen uns, wenn sie zum ersten Mal Mama oder Papa sagen. Aber wenn sie sich zum ersten Mal vor Wut auf den Boden werfen, finden wir das blöd und es stresst uns total.
Absolut. Dabei verrät uns das Trotz- und Wutverhalten so viel über die Autonomieentwicklung unserer Kinder und steht eigentlich nur für eine riesige Möglichkeit, die Beziehung zum eigenen Kind zu vertiefen. Wenn es uns gelingt, gut und tricky zu reagieren.
Ja, das ist das, was Eltern meist suchen. Eine Art Leitfaden, an dem sie sich in kniffligen Situationen entlanghangeln können. Und ich finde, uns ist da was ziemlich Tolles und Cooles gelungen, oder?
Absolut. Wir haben nämlich für euch einen Videokurs gebaut, in dem ihr alles findet, was ihr braucht, wenn ihr mehr über diese Phase erfahren wollt. Wir erklären dir, warum das Verhalten plötzlich so ist. Wir machen dich auf einige Beobachtungen aufmerksam, die dir vielleicht in Wutmomenten noch nicht so aufgefallen sind.
Und wir zeigen dir ziemlich wirkungsvolle Strategien, wie du diese Situation elegant und geschickt auflösen kannst. Du kannst diesen Kurs ab dem 15. November erwerben und mit dem Early Bird Rabatt hast du jetzt die Möglichkeit, schon ab dem 1. November dir deinen Zugang zu sichern. Klingt interessant für dich? Das ist es auch wirklich. Mach dich auf den Weg und entstresse deinen Kleinkindalltag mit unseren Tipps und Erklärungen. Du findest neben Erklärvideos und vielen alltäglichen Beispielen ein informatives Handout mit Bonusmaterialien für dich. Den Link zum Video findest du in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Lieblingseltern. Wenn du uns heute zum ersten Mal hörst, wir sind Sarah und Nina, Psychologin und Pädagoginnen von Beruf und versorgen Eltern mit Kindern in den ersten 3 Lebensjahren in diesem Podcast mit Informationen über die kindliche Entwicklung und ganz praktische Hinweise und Tipps im Alltag mit Baby und Kleinkind. Heute beschäftigt uns mal das Thema Autonomieentwicklung. Diese Zeit erkennen wir von außen daran, dass Eltern Sätze sagen wie »Ich erkenne mein süßes Baby irgendwie überhaupt nicht wieder. Wo kommt denn plötzlich diese Wut her?« So empfinden viele Eltern, wenn sich die Autonomiephase ankündigt. Wir haben uns in der letzten Zeit für unseren Videokurs »Das Geschenk von Wut und Trotz« ganz intensiv damit beschäftigt, was Eltern erleben, wenn sich Kinder in der sogenannten Wut- und Trotzphase befinden. Und aus den Gesprächen und Beratungen wurde uns deutlich, dass Eltern die wichtige Entwicklungsphase der Autonomieentwicklung manchmal gleichsetzen mit der Aneinanderreihung von Wutanfällen und Konflikten. Und das greift dann definitiv zu kurz, weil diese Phase ist ein ganz wichtiger Meilenstein in der kindlichen Entwicklung, der ganz sicher an Stressausbrüchen zu erkennen ist, aber für die Kinder noch viel, viel, viel mehr bedeutet. Was genau wir darunter verstehen und welche Fähigkeiten unsere Kinder hier einüben und vor allem, was dein Kind von dir braucht, um von dieser Entwicklungsphase möglichst umfassend zu profitieren, versuchen wir dir heute in unserer immer angestrebten 25 Minuten Podcast-Zeit näher zu bringen. Das ist herausfordernd, Sarah, oder?
Voll, weil da könnten wir wahrscheinlich ganze Podcast-Folgen mit füllen, aber tatsächlich gibt es ja als Information über das hinaus, was ihr heute hört, unseren Videokurs und da werdet ihr dann mit allen anderen Infos versorgt. Aber ich finde, für so Basics und das Wichtige des Wichtigen, das kriegen wir ganz bestimmt unter.
Genau, und Mut zur Lücke. Also wir sind ja immer eigentlich, wir sind bemüht, das Thema überhaupt mal zu umreißen. Ich glaube, das kriegen wir ganz gut hin. Und vielleicht fangen wir mal von vorne an und satteln das Pferd auch mal von vorne auf und finden raus, ab welchem Alter wir überhaupt von Autonomiephase sprechen und woran sich das überhaupt zeigt. Das heißt, woran erkenne ich Kinder, die sich gerade in dieser Phase befinden? Was beobachtest du? Was kennst du da?
Um das zweite Lebensjahr herum, dass da einfach wirklich diese Autonomieentwicklung richtig Fahrt aufnimmt. Da passiert ja sowieso ganz viel bei den Kindern. Ne? Sie fangen an zu laufen, sie zahnen. Das Essen funktioniert vielleicht dann auf einmal richtig gut, dass sie am Familientisch mitessen können. Also da passiert ja richtig viel. Und die merken wir ganz stark daran, dass die Kinder merken, ich habe einen eigenen Willen und den möchte ich durchsetzen. Das heißt, es ist Winter und es schneit, wie es jetzt ja hier bei uns gerade auch ein bisschen der Fall war in Norddeutschland. Und dein Kind will aber keine Jacke anziehen beim Rausgehen. Oder ihr seid einkaufen und du hast Brötchen eingepackt und dein Kind zeigt auf die Tüte. Du gibst dem Kind das Brötchen und dann flippt es vollkommen aus. Weil eigentlich wollte es was ganz anderes haben. Da habt ihr euch vielleicht missverstanden, aber das sind so diese ganzen Situationen, kleine und große, auch zu Hause, der Teller hat die falsche Farbe, die Socke lässt sich nicht leicht anziehen, einschlafen, ich möchte mich nicht hinlegen und du sagst, ich soll mich hinlegen, aber nein, will ich nicht. Und dann kommt es zu einem tränenreichen Gefühlsausbruch. Das sind ja wirklich dann alles so Signale, wo ich ganz deutlich von meinem Kind gezeigt kriege, hey, ich will da mitentscheiden und ich möchte da auch ernst genommen werden, so ein Stück weit, ne? Und dass dieser Frust, wenn das dann natürlich nicht passiert, weil wir unser Kind nicht ohne Jacke rauslassen bei einem Grad, kann natürlich schwierig werden. Und gerade daran merken Eltern zunehmend, dass ihre Kinder in dieser Autonomiephase sind. Immer natürlich auch ein Stück ausgeprägt, je nach Charakter des Kindes. So, da war ein Hänger. Aber je nach Charakter des Kindes natürlich auch. Merken wir das deutlicher und größer oder vielleicht auch ein wenig in abgeschwächterer Form, aber das ist so das Alter im zweiten Lebensjahr, Anfang des zweiten Lebensjahres, wo das wirklich startet, dann für einige Monate auch sehr, sehr präsent sein kann und dann aber wieder langsam sozusagen ein bisschen weniger wird. Und wir können es zum Beispiel auch daran merken, dass die Kinder wirklich starke Gefühlsschwankungen haben. Das heißt, auf der einen Seite will ich losgehen und die Welt entdecken und ich will das alleine machen. Das ist ja auch immer so ein schönes Wort, was man dann von Kindern hört, Leine, Leine, wenn sie das schon sagen können. Also ich möchte das auf der einen Seite alleine machen und alleine schaffen und ich glaube, ich kann das auch. Und auf der anderen Seite aber eine ganz starke Rückkopplung wieder an meine Bezugsperson. Also so ein auf der anderen Seite sehr klammerndes und anhängliches Verhalten. Also dass da auch nochmal so eine Diskrepanz von Emotionen und von Verhaltensweisen deutlich werden. Das wäre jetzt erstmal so da der Aspekt, woran erkenne ich das eigentlich? Und dann stellt sich aber natürlich die Frage, was steckt da entwicklungspsychologisch eigentlich dahinter, Nina? Kannst du uns da so ein bisschen mitnehmen?
Dieser Riesenkonflikt, den die Kinder haben, von dem, was du gerade so erklärt hast, das ist ja der Konflikt, dass sie so zwischen dieser Autonomieentwicklung, das heißt diesem selber wollen, selber können, vielleicht noch nicht so richtig können, aber zumindest wollen und der Abhängigkeit zu uns stehen. Also das ist ein großer Konflikt. So, und das, was sich entwicklungspsychologisch so darüber sagen lässt, hast du eigentlich schon gesagt, nämlich, dass wir sehen, dass die Kinder in einem Prozess sind, sich von einer engen Beziehung zu uns, die symbiotisch ist, dass wir in der Biologie, ne, so zwei Organismen existieren voneinander, ganz eng verwoben. Das ist der Zustand, den Kinder, also Neugeborene und Babys zu in der Regel der Mutter haben. Also dieser Zustand löst sich langsam, so ist das Ziel der Entwicklung, löst sich auf, sodass wir zwei voneinander getrennte Organismen haben. So, Mutter und Kind sind eng verbunden, aber sind zwei unterschiedliche Lebewesen. Und in der Wahrnehmung der Kinder ist es so, dass sich schon ganz früh, dann wenn wir noch gar nicht von Autonomieentwicklung sprechen eigentlich, nämlich tatsächlich im ersten halben Jahr, ist das, was wir so, wenn wir psychoanalytisch schauen, zum Beispiel hat da Margaret Mahler, so eine ganz bekannte britische Psychoanalytikerin, die ganz viel dazu geforscht hat in den 50er und 60er Jahren, die spricht schon im ersten halben Jahr von einer beginnenden Autonomieentwicklung, wo Kinder sich in so einer Loslösungs- und Individuationsphase befinden. Das heißt, die verstehen dann, dass sie körperlich getrennt sind von ihren Müttern. Das ist ihnen gar nicht klar. Und das siehst du daran, dass sie einfach anfangen zu explorieren, wenn diese vorwärts kommen, dass sie sich trauen von der Mutter mal ein bisschen weg und dann manchmal auch nicht, dann trauen sie sich nicht und kommen wieder zurück. Dieses Hin- und Her-Pendeln, das ist so dieses System, was außer in der Psychoanalyse Explorationssystem genannt wird. Und das sehen wir schon im ersten Halbjahr. Und dann tatsächlich das, was du eben beschrieben hast, dass du dann Mitte des zweiten Lebensjahres, so zum 18. Monat, da beginnen die Kinder zu verstehen, dass sie nicht nur körperlich von der Mutter getrennt sind, sondern auch psychisch. Das heißt, dass dieses, was du fühlst, fühle ich auch. Und wenn du, Mama oder du, anderer Mensch, so ein Gefühl hast, zack, habe ich das sofort auch, das verändert sich. So, das heißt, wir sprechen dann in der Entwicklungspsychologie tatsächlich von der Geburt des Ich, so dass die Kinder wirklich ein Ich-Bewusstsein entwickeln. Das ist eine unglaublich wichtige Phase, die unglaublich störanfällig tatsächlich auch ist. So, das heißt, Ich-Störungen, neurotische Störungen zum Beispiel, ohne jetzt zu weit auszuholen, sind immer Ich-Störungen. Das heißt, alle Zwänge zum Beispiel und Ängste haben da in dieser Phase quasi ihre den Grund. So, das heißt, diese Phase, zweites bis Mitte drittes Lebensjahr, ist ganz, ganz, ganz wichtig für die Entwicklung eines gesunden Ichs. So, das ist das, was wir entwicklungspsychologisch da als Hintergrund sehen. Und dazu kommt auch noch, dass wir, wie gesagt, diese Spanne zwischen Autonomie, die Kinder wollen selber und sind aber sehr, sehr abhängig und spüren das auch und erkennen quasi ihre eigenen Grenzen und ihre Hilflosigkeit. Und das kann mit auch einem wichtigen Begriff stark verbunden sein, nämlich der Enttäuschungswut. So, das heißt, die Wut darüber, dass manches nicht klappt und dass sie so sehr enttäuscht sind und gleichzeitig noch nicht in der Lage, das zu verarbeiten. Also Autonomiephase ist ein Riesenfeld. Das haben wir ja schon, am Anfang ja schon erklärt. Und wie ihr das beobachtet, wenn eure Kinder den ersten Geburtstag hinter sich haben, ist eigentlich jetzt auch klar. Das heißt, ihr seht, sie wollen selber. Und erkennen könnt ihr das an dem Auftauchen von Wut.
Oder auch, finde ich, teilweise ja die Ablehnung der Bezugsperson, also Mama oder Papa. Und gar nicht so sehr eigentlich, weil ich die nicht mehr lieb habe oder die nicht mag oder die nicht brauche, sondern wirklich, wo man diese Zerrissenheit merkt, was du gerade auch angesprochen hast, ne, dieses, ich will auf der einen Seite selbstständig sein und auf der anderen Seite merke ich aber, hey, ich schaffe das gar nicht und hier ist eine Grenze für mich. Und dann sind die Kinder oft so von diesen Gefühlen übermannt, dass Mama oder Papa in der Situation auch wirklich eindeutig abgelehnt werden und da bloß jetzt nicht helfen sollen. Also auch das ist ja was wir manchmal bei Kindern erleben in dieser Phase, dass bei diesen starken Emotionen wirklich die Bezugsperson auch für kurze Augenblicke sehr deutlich abgelehnt werden können.
Ja, und auch, hatte ich gerade heute tatsächlich eine Familie in der Beratung, die wirklich erschüttert waren darüber, dass sie von ihrem Kind regelmäßig gehauen werden in dieser Phase, in dieser Zeit. Das heißt, wenn, das war ein kleiner Junge, so kurz vorm zweiten Geburtstag, der andere Kinder auch gehauen hat und auch die Eltern, wenn es Konflikte gab. Und das hat die schwer erschüttert. So, das hat die richtig und das hat sie auch wütend gemacht. Und das ist auch etwas, was immer in diese Phase mit reingehört. Das heißt, zu gucken, wie gehe ich als Mutter denn damit um, wenn ich mit starken Gefühlen zu tun habe. Das können wir nämlich meist nicht.
Naja, viele haben das, also ich weiß nicht, wie es euch geht, da kann ja jetzt mal jede in sich selber reinhören. Aber das ist ja auch oft, was gerade diese großen Gefühle wie Wut oder auch Aggression sind ja etwas, was wir gesellschaftlich eigentlich wenig haben wollen. Und was ja auch häufig in Erziehung eher versucht wurde zu unterdrücken und das nicht zuzulassen. Und dabei wissen wir ja eigentlich, gerade wenn wir uns jetzt so intensiv auch mit dem Thema Autonomie beschäftigen, dass es eben ganz wichtig ist, dass diese Gefühle da sein und gelebt werden dürfen, damit sie eben auch gut verarbeitet werden können. Und wenn wir jetzt selber mal ein bisschen reflektieren, wie gehen wir eigentlich mit Wut um, wie gehen wir mit Frust um, mit Trauer, mit aggressiven Gefühlen, dann haben häufig wir als Erwachsene auch gar nicht so einen richtig guten Umgang damit. Also ich glaube, den wenigsten fallen auf Anhieb 2, 3, 4 Strategien ein, die sie ganz toll nutzen können, sondern oft sind wir da selber ja mit überfordert, wenn uns mal so eine richtige Welle von Wut überkommt.
Und das ist ein total zentraler Punkt, wenn wir über das gute oder optimale Begleiten dieser Autonomiephase sprechen, dann ist unsere eigene Reaktion darauf nehmen mega Einfluss auf die Entwicklung unserer Kinder. So, das heißt, wenn wir davon ausgehen, dass Autonomieentwicklung auch ganz, ganz viel mit Verarbeitung von Gefühlen und mit Frust und Frustrationstoleranz zu tun hat, dann wird eigentlich echt richtig ein Schuh draus, wenn mich als Mutter oder als Vater das total triggert, wenn ich sehe, dass mein Kind gerade so wütend wird, weil irgendwas nicht klappt oder so wütend ist, weil der Teller die falsche Farbe hat oder was auch immer. Das heißt, wenn das Kind starke Gefühle zeigt und ich da nicht mit zurechtkommen kann, dann ist ein kleiner Weg angebahnt, dass da was schieflaufen kann. Also eine optimale Begleitung dieser starken Gefühle, die da jetzt plötzlich sind in der Autonomiephase, ist still daneben zu stehen und die einfach so sein zu lassen. Ich lasse mich natürlich nicht hauen als Mutter und ich gucke auch, dass kein anderes Kind gehauen wird, weil mein Kind gerade gefrustet ist. Aber die Gefühle, die die Kinder dabei haben, dürfen sein. Das ist ganz, ganz wichtig. Die werden nicht verboten.
Und ich finde, da lohnt es sich halt auch nochmal vielleicht für sich selber den Blick auf dieses Thema Wut und Aggression vielleicht zu verändern und es aus der Sicht zu sehen. Du hattest das ja gerade schon so schön gesagt, wie wichtig eigentlich diese Phase des Loslösens und der Ich-Entwicklung ist. Und einfach auch zu sehen, dass Kinder diese aggressiven Kräfte auch ein Stück weit konstruktiv nutzen. So hat Winnicott es auf jeden Fall beschrieben. Vielleicht erinnert ihr euch. Wir hatten in einer Folge schon mal über ihn gesprochen.
Oh, in mindestens einer Folge.
In mindestens einer sehr ausführlich, sondern dass es eben da auch einen konstruktiven Part kriegt. Und zwar, dass Kinder auch diese großen, starken Gefühle wie Wut und Aggression brauchen, damit sie sich eben aus dieser symbiotischen Beziehung lösen können und diese Ich-Bildung überhaupt entstehen kann. Also wirklich einmal zu sehen, ja, das ist anstrengend, das fordert mich heraus, das bedarf auch vielleicht nochmal einen ganz großen Blick auf meinen eigenen Umgang mit diesen Emotionen. Aber hey, ich kann sehen, hier geht es gar nicht um aggressives Verhalten, wie ich es jetzt Erwachsenen zuschreiben muss, sondern hey, mein Kind braucht das tatsächlich, damit es diese wichtige Verbindung, die es ja tatsächlich war, gerade in den ersten Lebensmonaten, dass wir die ein Stück aufbrechen können und dann irgendwann können wir wieder zueinander finden. Und ähnlich beschreibt es eben auch unser großer Freund, ihr kennt ihn aus 1000 Zitaten bei uns, Jasper Juul, der da ja auch nochmal drauf eingeht, dass er eben sagt, Aggression ist eben mehr als nur Wut, sondern und brüllen und gereizt sein, sondern dass wir ein Stück weit auch diese Gefühle brauchen, um Ziele zu verfolgen und umzusetzen. Und ich finde, das ist einfach nochmal einen ganz hilfreichen Blickwinkel und ja, da nochmal von der anderen Seite drauf zu gucken, wenn ich das bei meinem Kind erlebe.
Ja, also das bringt auch nochmal die Wichtigkeit so richtig schön zum Vorschein, finde ich, dass es nichts ist, was irgendwie unbequem und hoffentlich schnell vorbei ist, sondern Autonomiephase und Autonomieentwicklung ist echt ist wirklich ein Grundbaustein für ein Selbstbewusstsein. Das heißt, für ein im wahrsten Sinne des Wortes, das heißt, sich selbst bewusst zu sein, zu wissen, wer bin ich und für die Entwicklung ihrer Kinder, wer bin ich genau nicht und was kann ich und was kann ich ausprobieren. Und das fällt nicht plötzlich Bombs vom Himmel, sondern das muss sich entwickeln. Und wir Eltern können das gut begleiten und wir können das weniger gut begleiten. Das glaube ich, eine ganz wichtige Erkenntnis. Lass uns doch vielleicht mal gucken, wie man das praktisch denn gut begleitet.
Also die Hintergründe. Atmen.
Atmen ist das sowieso Wichtigste. Immer eine richtig gute Idee. Also ich finde mega, mega wichtig, über diesen Prozess überhaupt erstmal zu wissen. Das heißt, Verständnis dafür zu zeigen, das ist ja immer eine ganz, ganz gute Idee. Und in allem, was wir tun, ist das ja unser Ziel, dass wir euch informieren über das, was eure Kinder gerade so erlernen und warum sie das tun. So, lass uns doch vielleicht mal an einem Beispiel das klar machen. Also, was nehmen wir denn mal?
Ich dachte, du hättest jetzt hier was in der Hinterhand und haust das jetzt raus. Ich warte schon ganz gespannt.
Was nehmen wir denn mal? Okay, nehmen wir doch mal zum Beispiel als Idee Autonomie. Die Kinder möchten sich das Brot selbst schmieren. So. Das heißt, im zweiten Lebensjahr, gehen wir mal davon aus, eure Kinder haben den ersten Geburtstag hinter sich und ihr sitzt gemeinsam am Abendbrottisch und du legst deinem Kind wie immer das geschnittene, geschmierte Brot vor das Kind so und dein Kind pfeffert das weg und zeigt auf den Brotkorb und möchte irgendwie selber so. Was kann man da machen? Dann lass es doch vielleicht mal an dem Beispiel so ein bisschen sortieren. Was wäre gut, was wäre schlecht? Ich kann schon mal sagen, was schlecht wäre.
Ja, dann fangen wir doch damit mal an.
Nee, das kannst du noch nicht. Ach, das dauert total lange. Nein, selber machen funktioniert nicht. Irgendwie komm, nimm mal das, iss mal das. So, ich kann auf meiner Strategie, dass ich meinem Kind das Brot dahinlege, bestehen. Bleiben und kann nicht davon abrücken. So, was fällt dir als andere Möglichkeit ein?
Ich würde erstmal tief durchatmen. Wenn mein Kind das Brot auf den Boden oder quer durch den Raum pfeffert oder auf den Tisch. Also einmal durchatmen, dann natürlich einmal drauf eingehen, sagen, oh, möchtest du dein Brot selber schmieren? Ne, möchtest du das auch mal versuchen? Und dann würde ich tatsächlich Papas sind ja häufig die Resteesser, ne? Vielleicht möchte der Papa das weggepfefferte Brot essen.
Das schneiden wir raus.
Nein, aber also ich würde tatsächlich einmal durchatmen, würde mein Kind angucken, würde sagen, oh, wolltest du selber dein Brot nehmen? Wolltest du dir selber ein Brot schmieren? Und dann würde ich mein Kind tatsächlich einmal ausprobieren lassen. Also das heißt, in den meisten Fällen haben die Familien ja irgendwelche Kinderbestecke geschenkt bekommen oder selber welche sich besorgt oder man hat ein Messer, was nicht besonders scharf ist und würde meinem Kind dann die Möglichkeit geben, zu versuchen, eigenständig das Brot zu schmieren.
Gute Idee.
Und das auch zulassen, weil ich schon finde, wir sind ja dann teilweise einfach auch durch unseren Alltag so geprägt darin, dass bestimmte Dinge einfach schon so ritualisiert sind und die müssen dann so sein. Und vielleicht hat unser Kind im Vorfeld uns eigentlich schon Signale gesendet, die wir aber aufgrund der äußeren Umstände gar nicht so wahrgenommen haben. Und deswegen würde ich tatsächlich da schon drauf eingehen und dann auch mir für den nächsten Tag überlegen, dass ich vielleicht mit dem Kind, also ihm auch Entscheidungsmöglichkeiten gebe, ne? Also jetzt keine großen, willst du das, die 5 Brotsorten und welche 6 Frischkäseaufstriche, sondern einfach zu sagen, möchtest du heute wieder selber üben oder ausprobieren oder soll ich dir das Brot schmieren? So, und da kann ich ja schon ganz viel Autonomie bestreben, mein Kind da abholen, indem es mit in Entscheidungsprozesse einbezogen wird. Aber erstmal finde ich immer, lasst eure Kinder ausprobieren. Das ist super und die sind ganz oft viel kompetenter, als wir denken.
Definitiv. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was sich für den Alltag ganz wunderbar eignet. Ganz viele ab dem ersten Geburtstag, ganz viele kleine Entscheidungsmöglichkeiten, die euch als Eltern nicht wehtun. Das heißt, wenn mein Kind sagt, okay, es möchte das Brot selber schmieren, dauert das Ganze möglicherweise eine halbe Stunde länger. Und es ist vielleicht mit viel Frustration und mit Enttäuschung verbunden. Deswegen mögen wir vielleicht dem Kind lieber das geschnittene Brot davor ja hinlegen. Aber die Kinder sind in der Phase, wo sie es selber machen wollen. Deswegen macht es Sinn, für immer viele Möglichkeiten zu suchen. Möchtest du selber schmieren? Möchtest du, dass ich dir das mache? Möchtest du die blaue Hose anziehen oder die grüne? Möchtest du, dass wir die Zähne heute im Badezimmer putzen oder wollen wir die Zähne mal woanders putzen? Sucht Entscheidungsmöglichkeiten für euer Kind, die euer Kind treffen kann, die euch einfach mal schnell leicht von der Hand gehen, ohne dass es einen großen Mehraufwand bedeutet.
Und in Phasen, wo ihr auch wisst, ihr habt die Kapazitäten, das zu begleiten, wenn es einfach länger dauert. Das finde ich auch nochmal wichtig, da auch so ein bisschen auf sich zu achten. Also wenn ihr wisst, morgens ist Zeitdruck, weil euer Kind in die Krippe gehen soll, weil ihr vielleicht eng getaktet seid in eurem beruflichen Kontext und ihr eben nicht eine halbe Stunde warten könnt, bis euer Kind sich alleine die Socken angezogen hat, kann man eben auch da gucken, also auch da mal dann klar sein zu sagen, oh, ne, jetzt aus dem Kontext heraus geht das nicht, aber wir können das heute Abend, kannst du sie alleine ausziehen. Also ich finde, auch da dürft ihr dann in solchen Situationen mal klar sein, wenn es einfach gar nicht möglich ist, dass ihr jetzt das Kind in so einer langen Phase des Sockenanziehens begleiten könnt.
Genau, und es bleibt zu hoffen, dass wenn du am Tag davor wenn dir 5 Möglichkeiten eingefallen sind, die dein Kind entscheiden konnte, dass dann am Morgen, wenn du sagst, nee, und jetzt genau nicht, jetzt kannst du genau nicht überlegen, das, was du anziehen möchtest, sondern jetzt entscheide ich das und ich vor allen Dingen entscheide wann, nämlich jetzt, aber wir müssen los, dass ihr da eine höhere Chance habt, dass euer Kind kooperiert, weil es am Tag davor viele Möglichkeiten hatte, autonom etwas entscheiden zu können. Das Spiel gefällt mir gut. Lass uns doch mal gucken, was uns für ein 2-jähriges Kind für Möglichkeiten einfallen. Was kann ein Kind entscheiden?
Naja, was ist denn zum Beispiel mit dem Spielplatz? Ich bin mit meinem Kind auf dem Spielplatz. Da ist ein großes Klettergerüst. Und mein knapp 2-jähriges Kind ist felsenfest davon überzeugt, es möchte da jetzt hochklettern und mir als Mutter rutscht das Herz in der Hose. Wie mache ich das jetzt? Hast du eine Idee?
Okay, ich sehe, du möchtest da hoch. Komm, ich halte dich mal fest und dann guck mal, wie du da hochkommst. Also, ich sichere dich, ich passe auf, dass da niemand abstürzt. Ich halte den Rumpf fest, mehr tue ich nicht. Und freue mich, wenn, oh, guck mal, jetzt hast du es geschafft, deinen linken Fuß darauf zu stellen. Ja, voll toll. Oh, jetzt hast du die Idee, mit der rechten Hand da oben hinzugreifen. Super. Selbst machen zu lassen. Also in dem Fall fällt mir ein, dass wir vielleicht nicht dem Kind schnell eine Lösung sagen. Jetzt musst du mit dem linken Fuß hier hin und jetzt musst du dich da festhalten. Sondern ich sorge dafür, dass mein Kind nicht runterfällt und gucke, wie mein Kind das löst.
Und das finde ich nämlich voll wichtig, weil Ich glaube, dass vielen gar nicht klar ist, dass auch das in diese Autonomiephase mit rein zählt. Also nicht immer nur diesen Aspekt, den wir ja wirklich häufig beleuchten, auch Entscheidungen mittreffen zu lassen an den Punkten, wo es möglich ist, sondern dass es sich auch darum dreht, zum Beispiel in solchen Situationen den Autonomiewunsch vom Kind ernst zu nehmen, weil es überzeugt davon ist, dass es das schafft und hey, okay, vielleicht rutscht mir das Herz in die Hose als Mutter. Vielleicht denke ich, um Gottes Willen, pass bloß auf, fall nicht runter. Ne? Und anstatt das zu sagen, echt ein Stück darauf einzugehen und genau das, was du eben, finde ich, so schön angesprochen hast, es zu begleiten, indem ich sage, okay, probier dich aus, schau, wie weit du kommst. Ich stehe aber hier als dein sicherer Hafen und ich passe auf, dass dir nichts passiert. Und das finde ich auch so einen ganz wichtigen Aspekt, der aber häufig vergessen wird, wenn wir über den Bereich Autonomieentwicklung sprechen.
Ja, das Kind Erfahrung machen lassen und rauszufinden, was bin ich, wie bin ich gerade? Bin ich jemand, die das schon kann oder bin ich jemand, die das noch nicht kann? Das heißt, das Kind ist auf der Suche nach, das ist ein Teil von Ich-Bildung. Was geht schon?
Und ich finde, wenn ich da selber sehr ängstlich bin und das nicht gut zulassen kann, und das nicht gut begleiten kann, hey, dann kann ich auch mal den anderen Elternteil fragen, bei so Spielplatzbesuchen, wenn wir jetzt bei dem Beispiel bleiben, ne? Und zu sagen, hey, guck mal, mach du das doch vielleicht mit dem Kind oder Oma, Opa, Tante, Onkel, Freund, Freundin, wen auch immer man dann mitnimmt. Aber auch da wirklich zu gucken, dem Kind einen Raum zu geben, sich selber auszuprobieren. Und das ist manchmal gerade in solchen Situationen für viele Elternteile gar nicht so leicht.
Ich versuche nochmal, so einen praktischen Teil zu kriegen. Das heißt, diese Idee, wie kann ich im ganz normalen Alltag mein Kind entscheiden lassen? Also ich könnte zum Beispiel, wenn ich auf den Spielplatz komme, könnte ich fragen, gehen wir zuerst schaukeln? Oder gehen wir zuerst rutschen? Bevor ich sehe, dass mein Kind zur Rutsche rennt, kann ich schnell sein und kann fragen, hey, wo willst du denn hin? Und dann gibt es eine Entscheidung. Das heißt, dann kann mein Kind entscheiden. Würde es wahrscheinlich sowieso. Und ich finde einen praktischen Hack quasi, bevor mein Kind irgendwo losrennt, zu sagen, hey, wo möchtest du denn hin? Und dann sagt das Kind zur Rutsche. Und ich sage, ja, rutschen, tolle Idee. Also als eine Idee eine Entscheidung vom Kind treffen und fällen zu können. Was fällt uns noch ein?
Oh, ich finde, das sind so viele Sachen einfach auch im Alltag. Ne? Alleine abends, vielleicht wenn unser Ritual ist, ein Buch zu lesen, zu sagen, hey, welches Buch lesen wir heute, das oder das? Ne? Also ich finde, wenn da 20 Bücher liegen und ich sage, such dir mal eins aus, ist das vielleicht noch überfordernd in dem Alter. Aber zu sagen, hey, welches Buch nehmen wir, das oder das? So, da könnt ihr das total leicht machen. Ich finde, beim Abendbrot, ne, Brot oder Toast, Frischkäse oder Leberwurst, da zum Beispiel kann ich mitentscheiden lassen.
Die Farbe des Löffels, wenn es, keine Ahnung, es gibt einen Joghurt, möchtest du den blauen Löffel oder grünen Löffel?
Ja, oder möchtest du da selber versuchen, den Joghurt zu öffnen oder soll ich das machen?
Das Video kennen wir, glaube ich, alle.
Oh ja.
Soll ich ihn abknicken, den Löffel, die beiden Joghurts, oder möchtest du es machen? Ich soll's machen? Okay. Also, ich glaube, ihr wisst, worauf wir hinaus wollen. Versucht, viele Möglichkeiten zu finden, wie euer Kind Entscheidungen selber treffen kann. Das ist für die Autonomieentwicklung und für das Selbstausprobieren ein riesen Vorteil.
Absolut und finde ich auch richtig wichtig. Und auf der anderen Seite, in den Momenten, wo es nicht möglich ist, aus Sicherheitsgründen vielleicht auch oder aus anderen Gründen, dann seid aber auch klar für euch. Also dann sollte ein Nein, jetzt geht es in diesem Moment nicht, auch ein Nein bleiben, weil das finde ich für Kinder dann auch wichtig. Auf der einen Seite sie so viel abzuholen und mit einzubeziehen, wie das möglich ist, gerade für die Ich-Bildung und die Autonomieentwicklung. Und auf der anderen Seite, wenn ich dann aber Nein sage, jetzt, heute geht es nicht, dann auch wirklich bei meinem Nein zu bleiben und vielleicht auch aushalten zu müssen, dass mein Kind das jetzt richtig, richtig blöd findet.
Ja, Grenzen gehören, klare Grenzensetzung ist für eine Ich-Bildung ein ziemliches Geschenk. Das heißt, genau zu wissen, in welchem Raum, in welchem Rahmen befinde ich mich, dient absolut der Bildung der eigenen Person. Das heißt, ich weiß dann, wer ich bin, wenn ich weiß, was ich darf und was ich kann und was ich nicht darf und was ich nicht kann. Also Grenzen gehören, da haben wir, glaube ich, noch gar keine Podcast-Folge drüber gemacht.
Nö, wir machen einfach die nächste Podcast-Folge zum Thema Grenzen. Grenzen
ist super wichtig, ganz, ganz wichtig. Und ja, das, was wo manche Eltern ein bisschen mit strugglen, weil sie denken, sie würden ihr Kind beschneiden in irgendwas. Und das tun sie in der Regel nicht, wenn die Grenze ganz klar ist. Aber das machen wir nicht in dieser Folge.
Ich glaube, wir haben euch jetzt schon mal wieder viel Input, Infos, vielleicht nochmal einen neuen Blickwinkel mitgegeben. Und dann sind wir schon fast wieder am Ende der Folge, genau. Was?
Und fast hätte ich verpasst, dich zu fragen, was denn heute für ein schlaues Zitat noch auf uns wartet.
Ja, heute kann ich gar nicht sagen, von wem das Zitat kommt tatsächlich. Also ein Autor oder jemand, der es gesagt hat, haben wir gar nicht darunter stehen, aber es passt trotzdem einfach so perfekt in unser heutiges Thema. Und zwar lautet das Zitat: Die Kunst besteht nicht darin, unser süßes und hilfloses Baby lieb zu haben, sondern es auch dann noch zu lieben, wenn es immer autonomer werden möchte, indem es die Welt und vor allem seinen eigenen Willen entdeckt.
Und das ist ja so ein riesen Abenteuer, finde ich. Also ein sehr anstrengendes Abenteuer, weil es kräftezehrend ist und wunderschön, weil sich die Kinder so entblättern. Die kommen so zum Vorschein, finde ich. Also mit Distanz ist das eine total das schöne stimmt. Zeit. Ohne Distanz ist sie anstrengend.
In diesem Sinne wünschen wir euch einen hoffentlich entspannten Tag. Passt auf euch auf, bleibt gesund in dieser herbst-winterlichen Wochen. Und wir freuen uns, wenn wir uns nächsten Sonntag wieder hören.
Genau, macht's gut. Bis dann.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss.